Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Drei Romane von drei jungen Schriftstellern. Das erwartet Sie in den nächsten 20 Minuten. Michael Köhler lädt Sie dazu ein. Das letzte Mal habe ich meinen Vater im Juni 1994 gesehen. So beginnt unser erster Roman. Johannes blickt zurück auf eine ostdeutsche Kindheit, die von feinen Rissen durchzogen war. Diese Risse aber sind ziemlich groß und ziemlich unfein. Mutter tot, Vater verschollen und die Stasi hat irgendwie die Finger drin. Johannes verbringt so seine Jugendjahre in der DDR und wird natürlich anfangen zu fragen. Matthias Jüglers Roman heißt Die Verlassenen und noch als Erwachsener geht Johannes vorsichtig tastend durchs Leben. Das Bespitzelungswesen als literarischer Stoff ist in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur eher weniger präsent. Matthias Jügler ändert das. Der 1984 in Halle geborene Schriftsteller erzählt in seinem zweiten, gerade erschienenen Roman die Geschichte eines Jungen, der früh Mutter und Vater verliert. Und erst als Erwachsener beginnt er zu verstehen, dass die Verluste seiner Jugendjahre keine fatalen Unglücksfälle sind. Jan Drees stellt die Verlassenen vor.
Als die Deutsche Demokratische Republik im Jahr 1989 zusammenbrach, zählte das Ministerium für Staatssicherheit ca. 189.000 inoffizielle Mitarbeiter. In der DDR-Gesellschaft wurden sie Spitzel, Denunzianten oder Kundschafter genannt. Durch sie war die paranoide Staatsführung engmaschig über das politische und private Leben ihrer Mitbürger informiert. Die Machenschaften dieses Systems griffen fatal in den damaligen Alltag der Bürgerinnen und Bürger ein. Auch nach der sogenannten Wende war die Stasi verantwortlich für zahlreiche Tragödien. Menschen erfuhren, dass sie von ihren engsten Freunden bespitzelt worden waren. Familien zerbrachen, Nachbarschaften wurden zerstört. Eine dieser Tragödien erzählt nun der ostdeutsche Schriftsteller Matthias Jügler mit »Die Verlassenen«. Johannes Wagner, ein Verwaltungsangestellter, Anfang der 80er Jahre in der DDR geboren, erkennt viel zu spät, welches Unglück die Stasi über sein Leben und das seiner Eltern gebracht hat. Als die Geschichte im Frühsommer des Jahres 1994 einsetzt, weiß der damals Zwölfjährige nicht,
warum Mutter wirklich starb, warum Vater zwar immer wieder vom Schreiben sprach, ich ihn aber nie schreiben sah, warum Mutter wirklich starb, warum Vater zwar immer wieder vom Schreiben sprach, ich ihn aber nie schreiben sah. Und erst recht wusste ich nichts von einem Bruder und all den anderen Dingen, von denen ich erst viel später erfuhr.
Offiziell ist Johannes Mutter 1986 an einem Herzinfarkt gestorben. Tatsächlich steckt hinter dem Todesfall eine ungeheuerliche Wahrheit, die integral mit dem Unrechtssystem der DDR verbunden ist. Der Grundschüler lebt zunächst allein mit seinem Vater, einem schweigsamen, stilltrauernden Maler, der keine Stütze ist, der sich eingräbt in die Melancholie, während sein Sohn versucht, irgendwie nützlich zu sein.
In dieser Zeit begann ich, ihm regelmäßig kleine Opfer zu bringen. War ich der Meinung, er könnte Durst haben, brachte ich ihm ein Glas Wasser. Samstags stand ich zeitig auf und ging heimlich aus dem Haus, stellte mich in die Schlange vor dem Bäcker und kaufte Brötchen für uns.
Johannes bemüht sich, folgsam zu sein. Er ist damit auch ein Spiegel jener DDR-Bürger, die sich trotz ihrer Treue und Duldsamkeit nach dem anderen sehnen, nach dem Versagten, nach der fehlenden Staatshälfte auf der anderen Seite des Todesstreifens, während sie das Monströse vor ihren Augen ignorieren. Das Monströse vor den Augen von Johannes ist sein Vater, der in der DDR ein Doppelleben führt, das nach der Wende durch das Doppelleben einer anderen, zunächst verdeckt agierenden Figur gespiegelt wird. Mit großer Empathie skizziert Matthias Jügler diesen hoffenden Jungen, der alles richtig machen, der trösten will, wenn er schon nicht selbst getröstet wird, der sich verzehrt und immer wieder glaubt, seine tote Mutter zu sehen.
Ich freute mich auf den Moment, da sie mich erkennen würde, stellte mir vor, wie ich sie zu Vater bringen würde und wie wir uns umarmten.
Der Titel »Die Verlassenen« deutet an, dass in diesem Roman von mehr als einer verlorenen Seele berichtet wird. Die parabelartige Geschichte zwischen dem hilflosen Vater und dem trauernden Sohn entfaltet sich partikelweise, wird unterbrochen von anderen, zeitlich später liegenden Ereignissen. Die Verlassenen ist ein Roman in Bruchstücken, der im kontinuierlichen Wechsel auch vom späteren Verschwinden des Vaters Mitte der 90er berichtet und von Johannes anschließenden Teenagerjahren bei der Großmutter.
Selbst im Sommer musste man das Licht einschalten. So dunkel war Großmutters Wohnung.
Ebenso wendet dieser Roman seinen Blick in die Gegenwart, wo ein in Norwegen abgeschickter Brief aus dem Jahr 1994 auftaucht. Der Inhalt dieses Briefs wird nicht Satz für Satz wiedergegeben, sondern erschließt sich allein aus kunstvoll montierten Rückblenden, faksimilierten Beobachtungsberichten, Fotodokumentationen und den Aussagen eines inoffiziellen Mitarbeiters der Staatssicherheit. Dieses die Handlung antreibende Schriftstück erscheint als schwarzes Loch, das den gesamten Ereignishorizont manipuliert. Seine verändernde Kraft ist nahezu unheimlich.
Kein Mensch ist vor den Momenten sicher, in denen sich alles von Grund auf ändert und das eigene Leben plötzlich in völlig anderen Bahnen verläuft als erhofft.
Johannes wird wegen dieses Briefs Richtung Norwegen aufbrechen, erneut hoffend. Und er wird ähnlich erschüttert sein wie jene Bürgerinnen und Bürger der DDR, die nach 1989 ihre Stasi-Akte lasen. Er wird machtvolle Geheimnisse erfahren, die unglaublich klingen, aber auf einem verstörenden Realitätsgrund stehen. Die Verlassenen erzählt auf lediglich 170 Seiten auch die fiktionalisierte Geschichte einer realen Stasi-Operation. Diese Operation sollte einst einen Menschen vernichten und hat Mitte der 1990er Jahre, lange nach der sogenannten Wende, ihr spätes Todesopfer gefordert. Matthias Jückler hätte diese Geschichte lediglich dokumentieren können, doch ihm ist etwas Besseres, etwas Literarischeres gelungen. Sein Roman ist eine Trauer- und eine Verratsgeschichte, die einer höheren Wahrheit verpflichtet ist. Die Verlassenen erscheint als ein berückendes, als ein tiefschwarzes Zeugnis ostdeutscher Erinnerungskultur und darin als eines der besten Bücher dieses Literaturfrühlings.
Das ist ein Urteil, sagt Jan Dries. Matthias Jügler, Die Verlassenen, Penguin, München Verlag. 176 Seiten, kosten 18 Euro. Der Schriftsteller Timon Kaleita lebt in Berlin, ist Jahrgang 1980, schreibt Kolumnen für Sonntagszeitungen, er schreibt aber auch Drehbücher und Liedtexte. Mit seiner Band Susanne Blech hat er 3 Platten aufgenommen. Ende Mai kommt das Mini-Album Innere Sicherheit heraus. Und das ist natürlich innerseelisch, nicht innenpolitisch gemeint. Musik für offene Träume in noch nicht ganz abbezahlten Eigentumswohnungen, will das jedenfalls sein. Sound mit etwas zu viel Text, schrieben Kritiker mal über die anspruchsvollen Lyrics. Als Buchautor könnte vielleicht umgekehrt gelten, Text mit zu viel Sound. Elektropop als Literaturgenre wäre neu. Ursprünglich stammt der Autor aus dem Ruhrgebiet, in Düsseldorf hat er studiert, da liegen dann Komisches und Trauriges nicht weit voneinander weg. Davon handelt sein erster Roman, die Geschichte eines einfachen Mannes. Der Ich-Erzähler ist ein Glückssucher, gelungenes Leben durch und mit Musik sucht er. Unglück finden erzeugt oft glückende Literatur. Unsere Kritikerin Julia Schröder ist nicht richtig glücklich mit dem Debüt geworden.
Die Geschichte beginnt mit dem Ende der Ära Helmut Kohl, das für Timon Kalkaleitas Helden das Ende einer behüteten Jugend, das Ende einer Welt im abgesicherten Modus bedeutet. Für die Jüngeren unter uns, das Ende der Ära Kohl war vor 23 Jahren. Der Romananfang liest sich aber, als stamme er aus dem 19. Jahrhundert.
Zu Tode betrübt und von allen Göttern verlassen, fuhr ich am Morgen des 28. September 1998 wieder in die Schule. Kalt war es draußen, noch dunkel und windig, und ich saß, tief in mich zusammengesunken, von meinem jungen Leben so bitter enttäuscht, ganz vorne im dahinfahrenden Bus und ließ meine Stirn gegen die beschlagene Scheibe fallen. »Wie konnte es nur so weit kommen?«, fragte ich mich. »Und wie würde es jetzt für uns alle nur weitergehen?«
Wie es weitergeht, ist schnell erzählt. Timon Kalkaleitas Thema ist das fröhliche Scheitern. In gut realistischer Tradition erlebt ein hoffnungsvoller junger Mann die Höhen und vor allem die Tiefen seiner Zeit und seiner Klasse. Aber anders als in Stendhals Roman »Rot und Schwarz« von 1830, dem Timon Kalkaleiter das Motto seiner Geschichte eines einfachen Mannes verdankt, ist der Held am Ende immerhin nicht desillusioniert und tot, sondern glücklich als unterbezahlter Hausbesorger in einer Berliner Galerie. Und das nach Einser-Examen, Auslandserfahrung, einer zumindest zeitweise erfolgreichen Musikerkarriere und zumindest zeitweise befriedigender Beziehung mit einer ebenso schönen wie reichen Zahnärztin, zu deren Vorzügen eine Dachterrasse in Düsseldorf-Oberkassel zählt. Der Autor Timon Karl-Kaleiter, Jahrgang 1980, bedient sich in seinem Debütroman nicht nur verbreiteter Erfahrungen der Angehörigen seiner Generation, sondern bezieht einige Spezialeffekte aus der eigenen Biografie, so das finanziell ruinöse Bandprojekt seines namenlosen Ich-Erzählers. Der taumelt wie ein Kandid des späten 20. Jahrhunderts arglos durchs NRW-Abitur wie durch den zermalmenden Betrieb der Massenuniversität. Von Lehrern und Professoren erhält er zynische Ratschläge, etwa den, sich als Arbeiterkind scheinbar bescheiden zu ducken und das Feld der Konkurrenten von hinten aufzurollen oder am besten gleich reich zu heiraten. Egal welche eigentlich immer selbstverschuldeten Rückschläge er einstecken muss, sein Selbstbewusstsein als zu Recht Begünstigter des Glücks nimmt dauerhaft keinen Schaden. Ebenso wenig seine hervorstechende Eigenschaft, nämlich die eines letztlich doch recht fiesen Charakters. Achtlos geht er mit den Gefühlen seiner Freundinnen um, die Liebe seiner Eltern, einfacher Arbeiter, wie er mehrfach betont, stellt er auf härteste Proben. Seinen besten Freund, den Zahnchirurgensohn Sebastian, nutzt er hemmungslos aus und seine Ansichten hängt er mit Emphase in den Wind.
So vehement ich mich vor ein paar Jahren noch an Helmut Kohl geklammert hatte, so sehr forderte ich nun, wenn ich im Jaguar an die Universität gefahren kam, im Gespräch mit anderen die Notwendigkeit einschneidender Veränderungen. Und so schrieb ich, wenn Sebastian und ich im Studio saßen, wie im Rausch an Liedtexten, die von radikalem Aufbruch, von Fortschritt und von einer neuen Welt sprachen. Stücke voller Wagemut und Überzeugung, voller Entsetzen über den Status quo, beseelt von der Idee, dass der Markt und die entfesselten Kräfte der Moderne es richten würden, wenn man sie nur ließe.
Schon klar. Gesehen durch die Augen des naiven Taugenichts und unzuverlässigen Erzählers sollen die Glücks- und Aufstiegsverheißungen des Kapitalismus zur Kenntlichkeit entstellt werden. So offenbar der Plan. Der funktioniert stellenweise auch ganz ordentlich. Hier und da zündet tatsächlich eine Pointe. Aber um welchen Preis? Alles nicht so ernst gemeint, schreit es von jeder Seite dieses viel zu dicken Buchs. Alles egal, ist doch lustig, nicht? Bald mutet der geliehen altertümliche Tonfall des Anfangs nur noch an wie ein nicht enden wollender und schmerzhaft eitler Penela-Scherz in der Schülerzeitung. Bald hat auch der Autor keine Lust mehr, auf Stendhal zu machen. Fortan reicht sein stilistischer Ehrgeiz kaum mehr über eine Parodie landläufiger Unterhaltungskolportage hinaus, was die Welt nun wirklich nicht noch einmal braucht. Folgerichtig geistern sämtliche Figuren, der Ich-Erzähler eingeschlossen, als bestenfalls zweidimensionale Klischees durch eine sich elend ziehende Handlung. Fallhöhe und andere unverzichtbare Bestandteile von Literatur, die den Namen verdient, Fehlanzeige. Die Geschichte eines einfachen Mannes, ein Buch wie das schiefe Grinen eines Berufsjugendlichen, der seiner sich anbahnenden Midlife-Crisis mit dem Tragen einer Anti-Fit-Jeans begegnet.
Sagt Julia Schröder über Timon Karl-Kaleiter, die Geschichte eines einfachen Mannes, Piper Verlag, München, 313 Seiten, kosten 20 Euro. Joël Dicker wurde in Genf geboren und ist erfolgreicher Schriftsteller. Sein Roman Die Wahrheit über die Affäre Harry Quebert wurde 2012 millionenfach gekauft und verfilmt wurde das auch noch. Da war er keine 30 Jahre alt. Der französische Verleger Bernard de Fallois hat das möglich gemacht. Inzwischen ist er gestorben. Ihm setzt der Autor Joël Dicker in seinem jetzt auf Deutsch erschienenen Buch ein Denkmal. Es heißt Das Geheimnis von Zimmer 622 und ist ein Kriminalfall rund um den Genfer See mit ihren teuren Villen, mächtigen Banken und Grand Hotels. Dirk Furich.
Willkommen in der gediegenen Welt der gehobenen Schweizer Gastlichkeit.
Das Zimmer 623 war einfach hinreißend. Seine moderne Einrichtung bildete einen gelungenen Kontrast zum Ambiente des Palasts. Es gab einen Wohnbereich mit gemütlicher Couch, Kamin, Schreibtisch mit Blick übers Tal und großem Balkon. Der Schlafbereich verfügte über ein riesiges Bett und einen Ankleideraum, der in ein Marmorbad mit italienischer Dusche und gewaltiger Badewanne führte.
Ein erfolgreicher Schriftsteller aus Genf, den man sich durchaus als Joël Dicker selbst vorstellen darf, sucht im Wallis Ruhe und Erholung. Eine gescheiterte Liebesaffäre hat ihn aus der Bahn geworfen. Gleich bei seiner Ankunft entdeckt das geschulte Auge des Geschichtenerfinders Material für einen neuen Kriminalroman.
Nachdem ich mich umgesehen hatte, kam ich noch einmal auf die Sache mit den Zimmernummern zurück, die mir keine Ruhe ließ. Aber warum 621a und nicht 622, fragte ich den Hotelboy, der noch mit meinem Gepäck beschäftigt war. Sicher ein Versehen, antwortete er ausweichend. Ich vermochte nicht zu sagen, ob er es wirklich nicht wusste oder ob er mir etwas verschwieg.
Warum die Nummerierung verändert wurde, erfahren wir bald, weil im Zimmer 622, was sonst, ein Mord passiert ist. Verbier, nicht weit vom Matterhorn, ist einer der glamourösesten Bergorte in den Schweizer Alpen. Zwischen dem Skiresort und dem 2 Autostunden entfernten Genf pendelt die Handlung, ebenso wie der Ich-Erzähler.
Im Haus der Familie Ebisner in Kolonie, einem herrlichen Gebäude aus weißem Stein, hoch über dem Genfer See gelegen, umgeben von einem weitläufigen, verschneiten Park.
Auch in der Uno- und Uhrenstadt bewegen sich die Romanfiguren in vornehmer Kulisse.
Anastasia saß im Morgenmantel allein am Frühstückstisch in der Küche und spielte mit einem Stückchen Brot, das sie nicht aß, da sie zu sehr damit beschäftigt war, sich die Ereignisse vom Vorabend noch einmal ins Gedächtnis zu rufen. Den wundervollen Abend, der sie in die Suite des Hotel de Berg geführt hatte, in dem Lev Levovich wohnte.
Und nicht nur das Ambiente ist erlesen. Auch der männliche Protagonist Lev Levovich, ein genialer Hochstapler wie Felix Krull, ist ein äußerst ansehnlicher junger Mann, der es geschafft hat, die Genfer Hochfinanz für sich zu begeistern.
Er erwartete sie umwerfend in seinem Smoking. Ein für 2 Personen gedeckter Tisch mit raffinierten Gerichten und einem Grand Cru. Sie hatten bei Kerzenlicht diniert, verliebter denn je. Sie fühlte sich an seiner Seite so lebendig. Dann waren sie übereinander hergefallen und hatten sich leidenschaftlich geliebt.
Luxus und Leidenschaft. Joël Dicker arrangiert die Ingredienzien der Welt der Reichen und Schönen zu einem erstklassigen Schmachtszenario. Die Mischung aus galanter Umgebung, edler Kochkunst, altem und neuem Geld lässt an »Es muss nicht immer Kaviar sein« von Johannes Mario Simmel denken oder an einen 007-Agenten-Thriller. Das Geheimdienstmilieu wird üppig bedient. Verstellung und Verkleidung, teure Ringe, vergoldete Pistolen, Geheimtinte, Giftmischereien. Dicker packt in die mehr als 600 Seiten alle klassischen Zutaten des Genres und noch ein paar unwahrscheinliche Wendungen dazu. Der 35 Jahre alte Bestseller-Autor bettet die Handlung in einen autobiografischen Rahmen ein. Darin erinnert sich der Ich-Erzähler, den man an diesen Stellen durchaus als Stimme des Autors wahrnehmen darf, an Begegnungen mit seinem Förderer Bernard de Fallois. Der große Pariser Verleger ist 2018 im Alter von 91 Jahren gestorben. Zuvor hatte er dem Roman »Die Wahrheit über die Affäre Harry Quebert« zum Durchbruch verholfen und den Schweizer Autor damit weltweit bekannt gemacht.
Erfolg? Das ist das Vergnügen, miteinander zu arbeiten, erinnerte Bernard mich dann begeistert. Bernard verhalf mir nicht nur zum Erfolg, er brachte mir auch bei, mit dem Erfolg umzugehen. Ein bisschen wie ein Boxtrainer, der seinen Schützling nach einer ersten etwas gelungeneren Runde ermahnt. Das war nur die erste Runde, es kommen noch 11 weitere.
Joël Dicker war die letzte große Entdeckung des legendären französischen Verlegers, der unter anderem die Werke Marcel Pagnols, Raymond Aronce oder Alain Perfitz herausbrachte. Nun ist Joël Dicker alles andere als ein Sprachartist oder Intellektueller, der sich in die Reihe solcher Namen fügen würde. Der in Genf geborene Autor versteht es aber perfekt, das Genre des anspruchsvollen Kriminalromans zu bedienen. Das Geheimnis von Zimmer 622 ist unter literarischen Aspekten weitgehend bedeutungslos, aber es ist in einem packenden Rhythmus geschrieben, liefert ein Feuerwerk aus verschachtelten Rückblenden und Cliffhangern, ist süffig und plastisch erzählt. Zu 100% serientauglich und ein echter Page-Turner, ein Schmöker im besten Sinne.
Sagt Dirk Fuhrig über Joël Dickers Das Geheimnis von Zimmer 622, heute Abend auch in der Deutschlandfunk-Lesezeit zu hören. Und rasch noch die Meldung, dass zum 1. Januar Peter Kraus vom Kleff neuer Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels wird. Das war der Büchermarkt mit Michael Köhler. Nach uns Forschung aktuell.